D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz.
Eine Stunde Netz, die Bastelausgabe, heute mit Moritz Metz am Mikrofon und auf dem Fahrrad. Da sitze ich gerade drauf, auf meinem mindestens 15 Jahre alten Herrenrad, das über den Winter nicht besonders gute Pflege genossen hat und auch draußen stand. Und das ist ein großes Glück, dass sich die heutige Bastelausgabe von einer Stunde Netz ums Fahrrad dreht. Das Netz ist ja bekanntlich voller Musikvideos und Katzenbilder und Facebook-Posts, aber es ist auch voller Anleitungen, wie man sein Fahrrad wieder fit macht und wie man sein Fahrrad repariert und wie man die Bremsen einstellt und die Schaltung und all diese Dinge. Trotzdem habe ich mir dazu nochmal professionelle Hilfe geholt und radle gerade zur Radspannerei. Das ist eine Fahrradwerkstatt in Berlin-Kreuzberg, die ich sehr nett finde und bei der ich schon öfters war. Und die soll mir nochmal zeigen, wie man sein Fahrrad richtig wieder frühlingsfit macht. Später radle ich dann weiter in den Wedding und dort sitzt Maximilian Bauer. Der zeigt mir dann, wie man sein Fahrrad in ein Elektrofahrrad umbaut. Wir haben also viel vor in der kommenden Stunde. Links und Bilder und weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Die Radio Wissen, dieradiowissen.de oder bei Twitter unter dem Account Netzbasteln. Viel Spaß! Eine Stunde Netzbasteln heute zum Thema Fahrrad und dazu bin ich in die Radspannerei gegangen. Das ist meine Lieblingsfahrradwerkstatt in Kreuzberg und Tillmann hat sich bereit erklärt, mir ein paar Sachen am Fahrrad zu zeigen.
Genau, wir hängen das jetzt erstmal in Reparaturständer, damit man alles auf Augenhöhe hat. Das unterscheidet eine Bastelwerkstatt von einer Fachwerkstatt, dass man nicht am Boden arbeitet.
Genau, bei mir in der Garage oder im Keller würde ich das natürlich dann auf dem Boden machen. Hier ist so ein schöner Ständer aufgebaut in dieser Werkstatt, die einige solche Ständer hat. Ziemlich große Werkstatt, viele Räder, also Vorder- und Hinterräder hängen an den Decken und auch sonst hier schön das Werkzeug an den Wänden. Da sehe ich schon auch einiges Spezialwerkzeug, darüber werden wir auch gleich noch reden. Also mein Fahrrad, das ist ja so ein 28er Trekking-Herrenrad. Was siehst du an dem sonst noch?
Ja, es fällt auf, dass es schon einige Jahre auf dem Buckel hat, hat einige Roststellen und einmal wurde hier schon was überlackiert. Ist aber ein grundsolides Rad, wo der äußere Zustand eigentlich nicht auf die Qualität schließen lässt. Genau, es sieht schlimmer aus, als es ist.
Ich finde, das ist ein ganz guter Diebstahlschutz, wenn das Fahrrad schlecht aussieht.
Genau, das ist, stimmt grundsätzlich, obwohl man hier in Kreuzberg sagen muss, dass eigentlich auch alles geklaut wird. Bis hin zu Einzelteilen, abmontierte Bremsgummis oder so, das haben wir schon alles erlebt. Naja, man kann vielleicht etwas besser schlafen, wenn man weiß, dass das Fahrrad sozusagen ein bisschen Understatement ausstrahlt.
Wo würdest du jetzt zuerst das erste Problem sehen an dem Fahrrad?
Gut, also man geht halt, wenn so ein Fahrrad zur Reparatur kommt, so vor, dass man erstmal die wichtigsten Sachen checkt. Das sind erstmal alle Lager, also alle drehenden Teile auf Lagerspiel überprüft. Dazu wackelt man mal am Hinterrad, man wackelt am Tretlager.
Tretlager ist das, wo die Pedale dranhängen und guckt, ob das dann nicht, ob sich's dreht, sondern ob das dann so nach oben und unten sich bewegen lässt quasi.
Genau, also man prüft das Lagerspiel, indem man die Pedalen vor und zurück dreht und dann spürt man schon leichtes Wackeln hier. Also das Lager ist angezählt, kann aber bestimmt noch einige hundert Kilometer laufen, muss noch nicht ausgetauscht werden.
Lass mich mal das Mikro ranhalten, hört man sowas? Na, so ein ganz leichtes Knacken spürt man aber eher, wenn man da ranlangt, stimmt.
Genau. Ja. So, das wäre dann also Tretlager. Jetzt machen wir das Kugellager am Vorderrad. Auch den Wackeltest. Läuft einwandfrei. Ich drehe mal das Rad. Man hört auch keine Geräusche, aber im defekten Kugellager würde man ein Rumpeln hören. So, und dann kommt noch das Lenkkopflager oder Steuerlager genannt, das sozusagen die Gabel mit dem Rahmen verbindet und das Lenken ermöglicht. Das ist ein relativ komplexes Lager, was auch gerne kaputt geht, hat aber auch kein Spiel.
Das ist hier vorne an der Spitze, wo eben das Vorderrad aufgehängt ist. Sind da auch so kleine Kugeln drin in diesen Kugellagern oder sind das so längliche Teile?
Genau, also es gibt da verschiedene Lagertypen. Also früher waren es eigentlich nur entweder lose Kugeln oder Kugelringe, die man also als Ganzes einlegen kann. Das ist bei diesem Rad auch der Fall. Und bei modernen Rädern sind das sogenannte Industrielager oder Wälzlager. Die haben dann quasi Zylinder, kleine Zylinder, die auf einer konischen Fläche abrollen und keine Kugeln mehr.
Da muss man aber nicht fetten bei so einem Lager, oder? Die bleiben dann einfach dicht normalerweise und dann kann auch nichts passieren?
Doch, also bei den modernen Lagern dient das Fetten eher einem Korrosionsschutz. Genau, das sind im Prinzip gekapselte Einheiten, wo man dann auch nicht dran kann. Also fetten sollte man aber trotzdem, um das Lager also vor Korrosion, also das heißt Feuchtigkeit vor allem zu schützen.
Wie fettet man so ein Lager?
Also in diesem Fall müsste man halt also die Steuerkopfmutter aufschrauben und dann den Konus abschrauben und bis man den Kugelring freigelegt hat, dann nimmt man den raus und reinigt den Ring selber. Und die Schale, in der er läuft, mit einem sauberen Lappen und schmiert dann neues Fett rein und schraubt alles wieder zusammen.
Bei eine Stunde Netzbasteln auf die Radio Wissen geht es heute ums Thema Fahrrad. Und ich bin gefahren in die Radspannerei, meine Lieblingsfahrradwerkstatt in Berlin-Kreuzberg. Und mit Tillmann gucke ich gerade mein Fahrrad an. Die Lager sind also erstmal bei mir meistens oder noch ziemlich in Ordnung. Gleich gucken wir weiter nach der Musik.
Und die Narbe sitzt so locker. Der Tretlager wackelt aber nicht.
Eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen und wir gucken hier gerade ein YouTube-Video, wie man ein bisschen albernes YouTube-Video von einem Kollegen von euch hier in der Radspannerei einer Fahrradwerkstatt in Berlin-Kreuzberg. Der hat da so ein Video gemacht, was man alles checken muss bei einem Fahrrad und um zu gucken, ob es in Ordnung ist. Wir machen das gerade bei meinem Fahrrad, Tillmann. Was kommt als nächstes dran?
Gut, wir sind immer noch dabei, die Substanz zu checken. Also den Rahmen haben wir uns angeguckt, haben die Schweißstelle gesehen und das als in Ordnung befunden. Die Lager haben wir überprüft. Jetzt kommen noch die Laufräder an sich, ob die rund laufen. Dafür drehe ich mal die Kurbel und setze das Hinterrad in Bewegung.
Also Tillmann dreht jetzt einfach, gibt kräftig Gas und man hört.
Und da sieht man schon, das Fahrrad hat eine kleine 8. Und es schleift am Schutzblech, daher kommen die Geräusche. Also die 8 sollte dringend behoben werden, bevor es zum Speichenbruch kommt. Ist aber im Prinzip reparabel, keine große Sache.
Vielleicht können wir uns das später nochmal angucken. Wir schauen jetzt erstmal, was alles an meinem Fahrrad zu tun wäre. Und dann schauen wir, was man vielleicht einfach selber machen kann. Genau. Also das Rad hat einen kleinen 8er.
Dann checken wir jetzt das Vorderrad. Dasselbe Spiel.
Das dreht sich richtig mit Schwung, aber...
ist minimal vereiert, das liegt aber im Toleranzbereich, so zwischen 1 bis 2 mm. Da braucht man nichts zu machen. Würde also man jetzt zentrieren, würde das nach dem Einfahren sowieso wieder sich so vereiern, wie es jetzt ist.
Zentrieren heißt, wenn man die Speichen dann so einstellt, dass sie wie das ganze Vorderrad oder das ganze Hinterrad wieder so gerade ziehen.
Genau, ja. Umgangssprachlich, also die 8 rausmachen oder das Ei rausmachen, ist wahrscheinlich den meisten Laien ein Begriff.
Ja, gut, was gibt's noch?
So, nachdem wir die Substanz überprüft haben und gesehen haben, ja, also die Substanz erlaubt auch eine Reparatur, vielleicht auch eine größere Reparatur, überprüfen wir die funktionalen Komponenten. Das sind vor allem Bremsen, Schaltung und Licht.
Tillmann wackelt an der Vorderradbremse, zieht den Griff und es zieht sich vorne noch was zusammen. Das ist keine Scheibenbremse, sondern das sind einfach diese normalen Bremsbacken, die bei meinem Fahrrad vorne draufdrücken. Die sind schon ein bisschen abgefahren, oder?
Die Bremsbacken sind leicht verschlissen, müssen aber noch nicht getauscht werden. Allerdings müssen die Bremskörper parallel gestellt werden. Also hier ist der Fall, dass die linke Bremsbacke die Felge eher erreicht als die rechte. Ist nicht optimal für die Bremswirkung und auch für den gleichmäßigen Abrieb der Bremsgummis. Die muss also eingestellt werden.
Okay, dann das Hinterrad, die Bremsen.
Genau.
Das Gleiche, wieder kräftig Gas geben, da hört man es ja auch. Wie es ein bisschen scheuert und jetzt die Bremsen, auch die sind schon relativ abgefahren.
Sind auch abgefahren, müssen aber auch noch nicht getauscht werden, aber dasselbe Problem, die greifen nicht symmetrisch an, müssten einfach eingestellt werden. Genau. Und dann kommen wir zu einer grundsätzlichen Komplikation beim Fahrrad. Wenn es darum geht, Bremsen einstellen, denkt man, okay, man macht die ein bisschen enger, aber wir haben ja noch die 8. Das heißt, mit einem vereierten Laufrad kann man die Bremse nicht korrekt einstellen. Und das ist eine grundsätzliche Sache beim Fahrrad, dass eigentlich alles miteinander zusammenhängt. Wir müssten also erstmal das Hinterrad zentrieren, bevor wir die Bremse einstellen können.
Dann wird es gleich wieder aufwendig. Und so ein Hinterrad zentrieren, das kriegt man wahrscheinlich auch nicht so unbedingt im Keller hin, ne?
Ja, man braucht ein bisschen Grundwissen und auch eine gute Arbeitsmöglichkeit, also einen Zentrierständer. Ne? Der hat dann Messarme und man kann dann relativ genau, also bis auf halben Millimeter Bereich, das Fahrrad dann fein zentrieren.
Wir können ja jetzt mal noch schnell das Licht angucken und dann entscheiden, was wir an dem Fahrrad reparieren.
Gut, dafür muss man den Dynamo erstmal an die Felge bringen und wieder das Hinterrad drehen.
So, der Dynamo läuft jetzt hinten links am Fahrrad und der läuft auf dem Reifen, da wo es am rauesten ist, das ist richtig, oder? Ungefähr die Stelle, wo er läuft.
Genau, die meisten Reifen haben eine Lauffläche, das sind also vertikale Riefen, damit der Dynamo guten Halt findet und nicht sofort durchrutscht, wenn es mal ein bisschen nass ist. Genau, weil hier haben wir halt gesehen, also der Dynamo läuft, aber die Lampen leuchten nicht.
Das sieht man, obwohl es ja taghell ist, gerade in der Radspannerei in Berlin-Kreuzberg, wo wir mein Fahrrad untersuchen. Der Dynamo ist an der richtigen Stelle. Das ist ja auch so eine Positionssache. Das passt zumindest immerhin mal. Aber ich glaube, dir sogar sagen zu können, weshalb das nicht geht, weil nämlich hier der Kabelschuh abgerutscht ist. So ein Dynamo hat ja unten immer der... Ist das wie beim Auto, dass der den Pluspol generiert und über das Kabel rausschickt und der Minus läuft über den Rahmen, die Masse?
Genau, also in diesem Fall ist das so. Also der Strom fließt durch den Rahmen zurück. Der Rahmen funktioniert als Leiter. Es funktioniert deshalb, weil es ein Stahlrahmen ist und Stahl relativ gut Strom leitet. Das ist allerdings nicht mehr zugelassen. Also wenn wir neue Verkabelungen anbringen, dann müssen die immer zweiadrig sein, aus Sicherheitsgründen. Und es ist auch langlebiger.
Eine Stunde Netz basteln bei Die Radio Wissen. Wir checken gerade mein Fahrrad und nach der nächsten Musik versuchen auch was dran zu reparieren. Eine Stunde Netz, die Bastelversion, heute aus der Radspannerei in Berlin-Kreuzberg. Und wir checken hier gerade mein Fahrrad durch. Bei der Grundanamnese hat Tillmann gerade schon ein paar Sachen gefunden, die mal gemacht werden müssten. Jetzt ist noch mehr dran. Was gucken wir uns jetzt an?
Genau, jetzt müssen wir noch die Schaltung überprüfen, also ob alle Gänge gut reingehen und ob die Bodenzüge auch noch gut funktionieren.
Dann mal los. Also wahrscheinlich, genau, dazu muss auch wieder Gas gegeben werden, genau, getreten werden.
Und jetzt kann man schon sehen, also der Schalter für die hintere Schaltung hat sich verabschiedet aus seiner Halterung. Das heißt, es wird gar nicht so einfach, jetzt überhaupt den auf seine Funktion hin zu überprüfen. Ich muss den mal hier so ein bisschen in die Hand nehmen, aber da sieht man schon, dass der Schalter ausgetauscht werden muss. Da tut sich nichts mehr.
Also dieser kleine Schaltgriff vorne von Shimano, der da dran hängt, da ist die Schraube abgekracht und der kann gar nicht mehr richtig schalten, weil er rausgefallen ist. Zum Glück ist er mir nicht ins Vorderrad gekommen, das ist mir als Kind mal mit einem Bremsgriff passiert, dann bin ich wirklich auf den Mund gelandet, das war unangenehm. Jetzt habe ich ihn immerhin einigermaßen befestigt, aber es ist natürlich trotzdem kein Zustand. Lässt sich nicht mehr richten?
Nee, der Schalter ist kaputt. Der muss ausgetauscht werden, dazu auch das Schaltseil. Und wir müssen jetzt mal, um die Funktion des Schaltwerkes hinten zu überprüfen, einfach mal ein bisschen tricksen, das Hinterrad in Bewegung setzen und das Schaltwerk manuell, also mit der Hand hin und her bewegen.
Also was Tillmann hier macht, der tritt vorne mit der rechten Hand das Pedal. Das Fahrrad hängt, wie gesagt, an so einem Ständer. Und dann wird überprüft, ob die Kette von diesen hinteren Kettenschaltungszahnrädern auf das Größere und das Kleinere springt, indem man mit der linken Hand dieses Schaltwerk, also diesen Arm, der die Kette da und da hinlegt, bewegt. Und, wie schaltet's?
Also das Schaltwerk an sich ist gängig, aber es lässt sich nicht auf die kleinsten Zahnräder bewegen. Das heißt, die Endanschläge sind falsch eingestellt. Da muss man halt im Prinzip eigentlich nur eine Schraube wieder justieren und dann würden auch die anderen Gänge wieder gehen.
Können wir das mal machen? Welche Schraube ist das? Das wollte ich schon immer wissen, wie man eine Schaltung einstellt. Die haben normalerweise immer so zwei Schrauben, oder? Also wir sind jetzt hier hinten an dem Schaltwerk zugange. Ich sehe sogar drei Schrauben.
Ja, also wichtig sind jetzt hier diese zwei Schrauben. Also bei der einen steht H für High und L für Low. Das ist für die hohen und für die leichten Gänge. Und mit diesen Schrauben begrenzt man den Schwenkbereich des Schaltwerks.
Da kann man also einstellen, wie weit der rausgeht und wie weit der reingeht.
Genau, und das ist halt auch sehr wichtig. Denn wenn es zu weit schwenkt, dann fällt die Kette nach außen ab. In die eine Richtung, wenn es in die andere Richtung falsch eingestellt ist, kann sie nach innen, also in die Speichen abfallen und das kann zu großen Schäden führen, manchmal sogar zum Totalschaden am Rahmen, wenn die Kette sich um das Rad wickelt und quasi die Schaltkomponenten sozusagen Richtung Rad zieht. Und mit etwas Pech kann dann sogar auch die Lasche am Rahmen, an der das Schaltwerk drangeschraubt ist, das sogenannte Schaltauge, abgerissen werden.
Okay, also das ist alles was man nicht unbedingt haben will. Gleichzeitig ist, glaube ich, Schaltung einstellen eins der Themen, wo sich keiner so richtig rantraut. Aber dabei ist es gar nicht so schwierig, oder? Wie rum muss man drehen, dass es weiter nach außen geht, das Schaltwerk?
Das kann ich dir immer auch nicht so sagen. weil das meine Hände eigentlich immer von alleine machen.
So ist das. Das ist schon länger Fahrradmechaniker.
Es ist, aber meistens muss man die rausdrehen. Also in diesem Fall für die schweren Gänge rausdrehen, um den Schwenkbereich sozusagen zu vergrößern.
Also wir drehen jetzt an der H-Schraube, oder?
Genau.
Und da wird der Außenbereich eingestellt und da mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher.
Genau, also ich drehe jetzt die Schraube raus und teste dann, während ich die Kurbel drehe, wie weit die Kette nach unten springt. Also ob sie die kleinsten Zahnräder erreicht. Das ist aber nicht der Fall. Also liegt hier noch ein weiteres Problem vor.
Weil der Seilzug vielleicht nicht richtig gezogen wird?
Genau, also jetzt hier merkt man schon, der hat viel zu hohe Zugspannung, was vermutlich mit dem defekten Schalter zu tun hat. Also müssten wir jetzt mal den Schaltzug von der Klemmung lösen, ganz abbauen und gucken, ob das Schaltwerk dann von alleine in die richtige Position rutscht.
Wie es so immer ist beim Basteln, die eine kleine Baustelle führt gleich zur nächsten größeren. Wir melden uns dann wieder nach der nächsten Musik. Eine Stunde Netz, die Bastelversion heute aus der Radspannerei, der Fahrradwerkstatt, in der ich auch sonst immer mein Rad reparieren lasse. Heute bin ich aber dabei und Tillmann, der baut gerade das Hinterrad von meinem alten Trekkingrad aus, weil wir haben da ein Problem festgestellt. Die Bremsen sitzen nicht mehr richtig drauf, weil das Hinterrad einen Achter hat. Tillmann, das ist jetzt schon eine Arbeit, die nicht unbedingt jeder machen kann, aber trotzdem hat Fahrradmechaniker sein so, du hast dich vorhin so ein bisschen gegen das Wort Basteln verwehrt.
Genau, das ist eine grundsätzliche Problematik, also dass eigentlich Fahrradreparatur ein Handwerk ist wie jedes andere, aber halt also strukturell ein bisschen im Zwischenbereich angesiedelt ist. Also es gibt auch nicht in allen Bundesländern eine geordnete Ausbildungsstruktur und es ist einer der Bereiche, wo man auch ungelernt oder als Autodidakt auch arbeiten kann. Das hat halt und viele Leute auch selber an ihren Rädern was machen und das führt dann dazu, dass man manchmal das Gefühl hat, in seinem Beruf nicht wirklich ernst genommen zu werden.
Du hast eigentlich aber Germanistik studiert.
Genau, ich habe Germanistik und Geschichte studiert und habe während des Studiums angefangen, mich mit Fahrrädern zu beschäftigen und habe dann irgendwann hier als Praktikant in der Radspannerei angefangen und mittlerweile arbeite ich hier Vollzeit seit 5,5 Jahren und werde jetzt auch extern die Gesellenprüfung ablegen, also mir auch diesen Ausbildungsschein besorgen. Und ich habe mich auch während des Studiums, also ich habe meine Magisterarbeit über die Geschichte der Fahrradnutzung in Deutschland geschrieben, mich also nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Kopf mit diesem Thema beschäftigt.
Wir haben hier gerade das Rad eingespannt, das Hinterrad in so einen Ständer. Sieht aus wie die Vordergabel von einem Fahrrad, nur alles sehr viel solider. Und dann ist hier so ein Messinstrument. Damit misst man jetzt, ob das Rad eiert.
Genau, das sind hier so zwei Fühler, kann man sagen. Die kann man justieren und die bringt man so nah wie möglich an die Felge dran, bis es schleift.
Und jetzt schleift der linke Fühler, den rechten kann ich gerade nicht sehen, aber der schleift so ein bisschen dran, weil eben das Rad eine Unwucht hat.
Genau, und da wo es schleift, da weiß man, hier ist der Bereich, hier müssen wir zentrieren. Man kann theoretisch auch nur nach Gehör zentrieren, man muss gar nicht so genau hingucken. Manchmal hilft einem das Gehör besser als das Auge, weil durch so Schatten oder Spiegelungen und auch gerade so bei kleineren Höhenschlägen auch Täuschungen unterliegen kann. So, jetzt versuche ich mal hier die 8 rauszuziehen. Das heißt, ich stoppe das Rad an der Stelle, wo es schleift und schwenke das Rad hin und her, um den Bereich abzustecken, wo die 8 sich befindet. Und jetzt fange ich an den Speichennippeln zu drehen.
Das ist hier so ein Speichenschlüssel. Das ist so ein rotes kleines Ding, kann man sich im Baumarkt wahrscheinlich für 1,50 € kaufen. Und damit kann man die Speichen mehr spannen und weniger spannen, weil die so ein kleines Gewinde auch haben.
Genau, also Achten entstehen auf zwei Arten, also meistens eigentlich durch, dass die Speichenspannung ungleichmäßig wird, also durchs Fahren oder durch irgendwie plötzliche Stöße. Und wenn die Speichenspannung ungleichmäßig wird, geht das Rad also außer Form in die eine oder andere Richtung. Die zweite Möglichkeit ist eine wirklich physische Deformierung der Felge. Dann ist es eigentlich keine Acht mehr, dann ist die Felge kaputt. Die kann dann auch nicht mehr gerichtet werden. Aber solange es nur an der Speichenspannung liegt, kann eine 8 fast immer ohne Probleme rausgezogen werden.
Jetzt ist es schon weg. Jetzt dreht sich das Rad hier und man hört nichts.
Genau, es schleift nicht mehr. Die eine Speiche war sehr locker, da habe ich die Spannung erhöht. Und jetzt sehen wir aber, dass das Rad noch in die andere Richtung ausschlägt. Das heißt, wir müssen auch noch mal etwas an der Speichenspannung manipulieren.
Das ist auch sowas, wo sich ein Laie vielleicht nicht unbedingt dran traut. Wobei man, naja, man kann halt das Hinterrad kaputt machen.
Man kann sehr schnell das Hinterrad zerstören, ist richtig. Etwa wenn die Speichenspannung zu hoch ist, kann die Felge kollabieren. Man spricht dann von einem Kartoffelchip. Aber also ich sag mal, wer jetzt nicht zwei linke Hände hat, sich ein bisschen für die Materie interessiert, kann das im Prinzip auch, wenn er das richtige Werkzeug dafür hat oder sie. Wir speichern ja auch viele Laufräder ein, also das ist eine unserer Spezialitäten und es ist halt eine der vornehmsten Arbeiten eigentlich, die man als Fahrradmechaniker machen kann und viele Hobbyschrauber sehen das sozusagen so als ihre Krönung ihres Hobbys an, wenn sie das auch mal selber machen. Es führt aber zu vielen Problemen, weshalb wir halt entschieden haben, wenn wir einspeichern, machen wir das nur komplett selber. Das heißt, wir ermitteln selber die richtige Speichenspannung, speichern das selber ein und können dann für unsere Arbeit halt auch einstehen.
Normalerweise heißt es bei dieser Sendung ja, man soll all die Dinge zu Hause ausprobieren, speichern, einspeichern vielleicht lieber nicht. Lass uns mal noch über das Netz reden insgesamt. Ihr habt ja selber so einen Blog, was auch das beliebteste Fahrradblog Deutschlands sein soll. Braucht ihr manchmal das Netz auch sonst, um irgendwelche Sachen nachzuschlagen? Also wie ist das für euch als Wissensquelle?
Ja, durchaus. Also wenn man zum Beispiel irgendwelche Manuale oder Handbücher braucht, dann kann man im Netz meist schneller fündig werden als in unseren Lehrbüchern. Und dann gibt es so ein paar freakige Seiten, also zum Beispiel sheldonbrown.com, so von Fahrradfreaks aus aller Welt, die einfach unheimlich viel Wissen angehäuft haben und da zur Verfügung stellen. Und da greifen wir auch manchmal zurück.
Ich habe auch ein paar so Wikis gesehen, wo auch echt viele Schritte erklärt wurden. Natürlich YouTube-Tutorials gibt es auch einige. Und halt so Spezialbestell-Versandsachen, wo man dann auch die Sachen aus den USA kriegen kann und so weiter. Vielleicht sollte ich das aber im Fahrradladen nicht so laut sagen.
Genau, es gibt noch eine grundsätzliche Problematik mit Versand im Netz oder Teilekauf im Netz, dass wir als Einzelhandel natürlich nicht mit den Preisen mithalten können. Und es oft auch zu dem sogenannten Beratungsklau kommt, so nennen wir das, also das Kunden sich hier die Beratung holen, die sie im Netz nicht kriegen und dann das Teil für ein Drittel des Preises kaufen, den wir nehmen müssen. Und das ist schon ärgerlich, denn Fahrradhandel und Reparatur ist sehr beratungsaufwendig und das ist eigentlich auch das Pfund, mit dem wir wuchern. Und deshalb bestehen wir aber auch darauf, dass die Teile bei uns gekauft werden. Und wir können und wollen mit dem Netz einfach nicht konkurrieren. Auf der anderen Seite habe ich dafür auch Verständnis, weil Fahrradteile tendenziell etwas überteuert sind, meiner Meinung nach. Und wenn jemand das Geld nicht hat, kann er von mir aus auch im Netz kaufen. Aber er sollte, wenn er sich beraten lässt, das zumindest mit einem kleinen Beitrag für die Kaffeekasse irgendwie honorieren.
Diese Beratung hier ist trotzdem kostenlos, die Radioberatung, diese kurze. Wir machen aber kein Call-in für heute, sondern hören nochmal Musik. Wir sind immer noch bei der Bastelausgabe von Eine Stunde Netz auf die Radio Wissen in der Radspannerei in Berlin-Kreuzberg. Begutachte ich gerade mit Fahrradmechaniker Tillmann, der eigentlich Germanistik und Geschichte studiert hat. Mein Fahrrad ist trotzdem eigentlich nicht so richtig Bastelei, sondern professionelles Handwerk, was wir hier machen. Ich staune, wie schnell das ging, den Achter loszuwerden. Jetzt schleift nur noch ganz bisschen das schiefe Schutzblech von meinem Fahrrad. Und jetzt wollen wir die Bremse einstellen.
Genau, also hier muss man eigentlich auch nur den Zug etwas umklemmen, dass die Bremsbacken ein bisschen näher an die Felge kommen. Da geht man so vor, dass man am Bremsgriff erstmal die Einstellschraube ganz reindreht.
Also vorne am Bremsgriff, das ist dann beim Fahrrad auf der linken Seite, kann man diese Schraube ja so weiter rein und raus schrauben, damit der Bowdenzug mehr oder weniger gespannt ist. Der Bowdenzug sieht noch in Ordnung aus?
Es sieht nicht mehr in Ordnung aus, aber er funktioniert noch gut. Also okay. Würde ich erstmal lassen. Ja. Also ich drehe jetzt die Einstellschraube rein, soweit es geht und werde jetzt...
Damit das mehr gespannt ist. Und dann sieht man gleich hinten, dass sich die Bremsbacken natürlich dem Rad mehr nähern. Der Achter ist jetzt weg und das sollte einigermaßen gleichmäßig passieren. Und was Timon jetzt macht, ist, dass er mit einem Inbusschlüssel diesen Sechskant-Dingern hier die Aufhängung der Bremse an dem Bremsarm auf der einen Seite so öffnet, dass er wahrscheinlich die Bremshebel, die auf das Rad drücken, bewegen kann. Stimmt?
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, die Bremse einzustellen. Die erste ist an der Einstellschraube am Griff. Das kann auch jeder selbst machen. Oder man klemmt den Zug um. Genau, und die Einstellschraube habe ich deshalb reingedreht, damit, wenn wir jetzt den Zug umgeklemmt haben und die Backen näher an die Felge gebracht haben, dass dann der Kunde oder in diesem Fall der Reporter dann selber die Bremseinstellung an dieser Einstellschraube vornehmen kann.
Wie nah sollten jetzt die Bremsbacken dran sein und wie macht man das mit dem Winkel? Das ist ja auch noch, also wie stellt man den Winkel richtig ein?
Also das ist hier eine Cantilever-Bremse, die ist relativ kompliziert einzustellen. In der Theorie sollte die Einstellung so sein, dass die vordere Spitze des Bremsgummis näher an der Felge sitzt als die hintere, also dass sie quasi V-förmig angebracht ist, ist für eine optimale Bremswirkung und damit sich der Bremsgummi beim Bremsen optimal an die Felge anschmiegt. Ist aber in der Realität, insbesondere bei schon etwas stärker benutzten Fahrrädern wie diesen, nicht unbedingt notwendig. Man muss dann immer den Aufwand auch immer in Verhältnis zu dem Ertrag setzen, was dabei rauskommt. Also in diesem Fall achten wir nur darauf, dass das Bremsgummi gleichmäßig die Felge berührt und nicht etwa die Unterkante vom Bremsgummi an der angeschrägten Seite der Felge irgendwie ungleichmäßig abgenutzt würde. Ja, das ist im Prinzip jetzt in Ordnung. Also die Bremse greift jetzt etwas früher an. Man hat auch noch genug am Bremshebel noch genug Weg, um die Bremskraft zu dosieren. Und mehr würde ich jetzt hier nicht machen, um die Reparatur auch nicht unnötig teuer werden zu lassen. Ja. Es bleibt nur noch das Schleifen am Schutzblech. Aber das ist jetzt mit einem Handgriff leider nicht zu beheben, weil hier die Befestigungslasche am Schutzblech gebrochen ist, da müsste man eine neue einnieten.
Das mache ich dann auf meine unprofessionelle Bastelweise mit einem Kabelbinder oder ein bisschen Draht und Klebeband. Hält schon erstmal.
Genau, das ist ja auch das Schöne, dass es immer wieder auch Probleme gibt, die man dann so sich selber auch zurecht basteln kann.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir die Sachen gezeigt habt. Bilder davon stelle ich ins Netz auf den Twitter-Account Netzbasteln oder auf die Webseite diradiowissen.de. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Es ist ganz schön anstrengend, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu heizen, wenn man es nicht gewohnt ist. Zum Glück bin ich auf dem Weg zu Maximilian Bauer in der Raumfahrtagentur und der bastelt unter anderem Fahrräder in Elektrofahrräder um. Da gibt es so einiges auf der Webseite zu sehen, elektronenrad.de, und da gibt es Posträder, aber auch so Trikes, Dreiräder und alle möglichen anderen Fahrzeuge, die elektrifiziert wurden. Wie das funktioniert und ob das mit meinem Fahrrad möglich ist, das werde ich ihn jetzt mal fragen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Ein sehr schönes Netzprojekt, was ich erstmal übers Netz kennengelernt habe, was aber trotzdem mit Hardware zu tun hat, das macht Maximilian Bauer, aka Gizmo, hier in dem Hackerspace Raumfahrtagentur. Hallo Gizmo.
Ja, hallo.
Du baust Fahrräder um, und das hätte ich mir jetzt gerade für den Berg hoch hier nach Wedding auch manchmal ein bisschen gewünscht, in Elektrofahrräder. Das machst du schon ziemlich lange. Wie hat das angefangen?
Das Projekt Elektronenrad, das gibt es seit 2006. Damit fing es an, dass ich ein einzelnes Fahrzeug umgebaut hatte, um damit eine 25 Kilometer Strecke täglich zu fahren, statt nur mit Radeln einen kleinen Motor mit an das Fahrrad ran. Und das hat so gut funktioniert, dass klar war, da muss mehr passieren, das muss ich weiterentwickeln. Und Elektrofahrräder sind einfach ein interessantes Thema.
Und du machst das mittlerweile sogar kommerziell und verkaufst hier so Lastenräder mit Motor. Da kann man alles Mögliche machen also.
Ja, mittlerweile ist mit Bullet Berlin und einigen anderen Lastenradmodellen ein kleiner Shop entstanden, in dem es Cargo-Bikes gibt, mit und ohne Motor. Gerade bei den Lastenrädern ist die Motorisierung ja am interessantesten, weil man noch das zusätzliche Gewicht transportieren müsste und da die Unterstützung eigentlich genau die richtige Lösung ist.
Vielleicht machen wir nachher noch eine Testfahrt. Jetzt gucken wir uns erstmal mein Fahrrad an. Das habe ich jetzt hier auch mit in den Hackerspace geholt. Das kann man sich hier vorstellen wie eine Werkstatt mit den verschiedensten Maschinen. CNC-Fräse habe ich gesehen und alle möglichen 3D-Drucker habt ihr bestimmt hier auch stehen. Laser-Cutting, man kann hier alle solche Dinge machen. Eine super schöne Werkstatt, sogar noch mit Terrasse nach hinten. Und hier steht jetzt mein Fahrrad, das alte Trekkingrad. Das habe ich selber schon seit 9 Jahren. Wäre das schwierig, dieses Teil auch auf einen Elektromotor umzurüsten?
Ah, es ist nicht ganz einfach, aber man kann es auf jeden Fall machen. Einmal ein bisschen nerden, ein bisschen basteln muss man schon können und mit der Elektronik sich auskennen, aber dann ist es auf jeden Fall möglich.
Da haben wir jetzt heute nicht mehr die Zeit dazu, alles zu machen, aber vielleicht mache ich dazu mal eine eigene Sendung, wo genau nur das passiert. Wie würde es denn funktionieren? Wo wäre der Motor? Vorne, hinten? Wie wären die Akkus angeordnet und wie wäre das alles?
Ja, also bei deiner Stahlgabel würde ich den Motor auf jeden Fall ins Vorderrad verbauen, um das auszugleichen und die Akkus auf den Gepäckträger zu nehmen. Das ist von der Gewichtsverteilung her sinnvoll. Das Steuergerät kann dann irgendwo im Trapez untergebracht werden, muss man noch die Kabel machen.
Trapez ist also dann unter dem Sattel ungefähr?
Im Rahmen unter den Sattel. Das Steuergerät ist nicht allzu groß, da müssen halt nur alle Kabel lang. Vom Motor kommt eines, von der Batterie und vom Lenker, falls du da einen Gasgriff noch zusätzlich hast, muss man da anschließen.
Das heißt, man hat einen Elektromotor. Wie sieht der ungefähr aus? Also wie groß ist der? Der sitzt dann da vorne einfach mit drin? Ist der riesig?
Genau, das, was wir hier hauptsächlich machen, ist der Umbau mit Nabenmotoren. Das ist also wie eine Dynamo-Nabe, wenn man das vom Vorderrad kennt, nur ein bisschen größer. Und das erzeugt keinen Strom, sondern ist eben der Motor. Und dadurch kann man sehr einfach im Vorderrad das verbauen und hat hinten nach wie vor seinen Kettenantrieb. Das ist dann gleichzeitig Allrad.
Was kostet so ein Motor? Wie kriegt man den?
Es gibt einige Anbieter im Internet und Importeure. Hergestellt werden sie meistens in China. So ein Motorbausatz sind so 400-500 €, sollte man schon ausgeben. Es gibt günstigeres, aber da wird es meistens problematisch. Hinzu kommt noch der Akku. Der kostet dann auch nochmal, je nachdem wie viel Kapazität und was für eine Technologie man haben möchte, so zwischen 300 und 500 €.
Das heißt, für 800 € kann man dabei sein und hat sich dann so ein Elektrorad umgebaut. Man nimmt also vorne das Vorderrad ab, baut eine andere Vordernabe und alles da mit neuen Speichen, Vorderrad neu ein, ja. Legt dann das Kabel nach hinten. Wie lange braucht man für das Ganze insgesamt?
Kommt drauf an, es sind die Kabellängen gerade ein Thema. Wenn man da nochmal das schön haben möchte und entsprechend ablenkt, eigene Stecker drauflöten muss, dann zieht sich das Ganze schon ein bisschen. Die Motormontage ist sehr wichtig, dass die Gabel ordentlich sitzt, da der Motor jetzt Kraft hat und nicht einfach nur ein Laufrad mitläuft, muss man sich da so ein bisschen Gedanken machen, dass der ordentlich fixiert ist. Und also man ist schon so einen Tag bestimmt damit beschäftigt, wenn man alle Teile vorher besorgt hat.
Braucht man keinen Führerschein dafür, oder?
Nee, gar nicht. Das Zauberwort heißt hier Pedelec. Das ist eine EU-Regulierung. Da ist es möglich, bis zu 25 km/h mit einem normalen Fahrrad zu fahren. Die Vorlage ist, dass man eine Tretkurbel hat und auch wirklich pedaliert und erst dann die Motorleistung bekommt. Also man kann nicht einfach Mofa fahren, durch Gas geben, durch die Gegend kommen, sondern man muss schon treten und dann hilft der Motor zusätzlich. Dann ist es okay, dann braucht man keinen Führerschein, keinen Helm, auch keine Versicherung.
So, mein Fahrrad in ein Elektrofahrrad umrüsten sollte also möglich sein. Dazu steht ziemlich viel im Netz, wie das funktioniert, wie es sich anfühlt, mit einem Elektrorad zu fahren. Das kriege ich genau jetzt gerade mit, weil ich sitze nämlich jetzt vorne im Kasten eines Lastenfahrrades, das hier mit Elektromotor durch den Park im Wedding fährt. Hier brummt. Ja, das ist halt so wie Fahrradfahren, aber für dich ist es nicht besonders anstrengend.
Wunderbar, fährt sich sehr gut, der Motor ist an. Und das ist einfach nur so ein bisschen strampeln und schon rollt es mit uns beiden.
Gizmo ist am Steuer dieses Elektrofahrrads und das ist auch wieder ausgestattet mit so einem ähnlichen Umbau-Elektromotor.
Genau, richtig. Hier ist allerdings kein Nabenmotor verbaut, sondern ein System von der Firma Bosch. Die kennt man ja von den Akkuschraubern und von Werkzeug. Die bauen mittlerweile auch Antriebe für Elektrofahrzeuge. Und ja, das ist ein Urban Arrow und da hast du genug Platz, auch für einen großen Jungen. Kann man durch die Gegend.
Foto davon machen wir auch noch und stellen es bei Twitter auf den Account Netzbasteln und auf die Webseite deradiowissen.de. Das Netz war schon auch mit dafür verantwortlich, dass ihr sowas machen könnt und dass ihr die Teile gefunden habt, die Anleitungen und so.
Ja klar, auf jeden Fall. Gerade für technischen Austausch und die Dokumentation ist nicht so viel von den Herstellern zu erwarten. Da ist man schon darauf angewiesen, in Foren und in Wikis entsprechend Daten zu finden. Wir haben auch ein eigenes Wiki, wo wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen eintragen, sodass das öffentlich bekannt ist, die Leute lesen können und auch bei Umbauten nicht die gleichen Fehler machen, wie wir sie schon gemacht haben.
Also, die Links dazu gibt's alle auf deradiowissen.de oder bei Twitter Netzbasteln. Wir fahren hier noch ein bisschen weiter im Kreis und vielleicht werden wir in einer anderen Ausgabe mal in der wundervollen Raumfahrtagentur selber ein Fahrrad mit Elektromotor ausstatten. Vielen Dank an Gizmo auch für diese schöne Spazierfahrt durch den Park und schönen Frühling. Bis in 2 Wochen hier bei deradiowissen.
deradiowissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Oh!